Ich hatte für heute Morgen freie Themawahl und durfte mir einen Bibeltext aussuchen. Und ich fand das ganz interessant, weil mir ist irgendwie dieser Bibeltext von heute sofort in den Kopf gekommen. Vielleicht, weil das so ein bisschen ein Lieblingstext von mir ist. Johannes 21. Wenn ihr den da habt, dann könnt ihr den gleich aufschlagen. Das ist nämlich das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Und für mich war das immer so ein Lieblingstext, weil das so ein bisschen das Happy End ist. Es geht im Johannesevangelium zum Schluss viele Kapitel um die Passion und ganz zum Schluss ist Jesus wieder auferstanden und er begegnet seinen Jüngern, er begegnet den Frauen am Grab und dann kommst du irgendwann zu Kapitel 21 und das ist diese Stelle, wo die Jünger im Boot sitzen und wo Jesus am Ufer steht und der Petrus schmeißt sich ins Wasser und schwimmt drüber und alles ist irgendwie wieder gut. Und für mich war diese Stelle immer so der Höhepunkt, wo ich mir das durchlese und ich denke mir, ach, ist doch schön irgendwie. Und deshalb habe ich mir die Stelle ausgesucht. Aber je mehr ich mich deshalb befasst habe mit dem Text, habe ich mir gedacht, ganz so das Happy End ist es nicht. Weil in diesem Text geht es eigentlich um 7 Versager. Es geht um 7 Jünger, die allesamt Jesus betrogen haben. Einen von dem ganz besonders, den Petrus, der gesagt hat, wenn dich alle verlassen, ich würde dich nie verlassen. Und ich werde für dich garantiert in den Tod gehen, ganz sicher. Und doch hat er 3-mal behauptet, ich kenne dich gar nicht. Diesen Mensch, Jesus, noch nie gehört. Und es geht in diesem Text um 7 Versager, die Jesus betrogen haben. Das sind 7 Christen, wie wir, die 3 Jahre lang mit Jesus gelebt haben, ihn jeden Tag betrachtet haben, mit ihm mitgelaufen sind und trotzdem komplett unten angekommen sind. Und deshalb hat mich dieser Text dann so getroffen, weil ich mir gedacht habe, das spricht doch in unser Leben. Weil wir sind auch oft so, wir kennen Jesus schon längere Zeit und doch gibt es so solche Momente, wo wir ihn einfach vergessen oder einfach verleugnen, wo wir wieder im Alltag sind und irgendwie ist alles weg. Oder wo es oft passiert, dass wir uns an manchen Tagen so an ihn freuen und wirklich denken, irgendwie, ich freue mich heute so richtig, dass Jesus da ist und irgendwie, wie wenn ich ihn direkt umarmen könnte und 2 Tage später ist es irgendwie weg und irgendwie spüre ich gar nichts und irgendwie weiß ich gar nicht, woran ich bin, ist Jesus heute noch da? Was ist eigentlich los? Kennst du das? Ich auf jeden Fall. Und deshalb würde ich gerne den Text für heute uns anschauen und einfach ja, unser Leben vor Jesus bringen. Einfach schauen, wie geht Jesus mit Versagern um? Wie geht Jesus mit Leuten um, die ihn betrogen haben, die ihn vergessen haben? Und wie baut er sie Stück für Stück wieder auf? Und halt dir einfach dein eigenes Leben vor Augen. Und dort, wo du merkst, dass in deiner Beziehung zu Jesus irgendwas eingeschlafen ist, oder dort, wo du merkst, irgendwann hattest du mal schöne Zeiten mit Jesus, aber das ist jetzt vorbei. Dass du das wieder vor ihn bringst und dass du einfach wieder zu ihm kommst, wie der verlorene Sohn nach Hause läufst. Und Jesus zeigt uns in diesem Text, wie er mit uns umgeht und das wollen wir heute einfach ein bisschen auf uns wirken lassen. Ich würde jetzt gerne den Text lesen in Johannes 21, ihr könnt mitlesen. Also erstmal die Verse 1 bis 14. Das geht so los. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Und da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie gar nichts. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch sie wussten nicht, dass es Jesus war. Und da spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und so werdet ihr finden. Und da warfen sie es aus, und sie konnten es nicht einziehen wegen der Menge der Fische. Und da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und er warf sich in den See. Und die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, sind ungefähr 90 Meter, und sie zogen das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und ein Fisch darauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Und da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, ebenso den Fisch. Und das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt worden war. Bis hierher erstmal. Also die Situation können wir uns ganz gut vorstellen. Ein paar Kapitel vorher geht es damit los, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und er begegnet zuerst den Frauen am Grab. Danach begegnet er den Jüngern ohne den Thomas, der hat dann gezweifelt. Dann begegnet er nochmal den Jüngern mit Thomas. Und sie kriegen jetzt die Anweisung von Jesus, sie sollen ihn in Galiläa wieder treffen. Und sie kommen an diesen Platz und das ist für alle Leute dort so ein bisschen ein Déjà-vu. Weil sie werden in ihren Alltag hingeschmissen, weil dieser Platz, wo sie stehen, ist der Platz, wo sie vor 3 Jahren angefangen haben. Das sind dieselben Boote, kann man sagen, es sind wieder die Fische, es sind wieder die Netze, es sind vielleicht dieselben Leute. Sie sind wieder dort angekommen, wo sie angefangen haben, ganz am Anfang. Es steht sogar in Vers 3, dass sie irgendwo hinausgegangen sind, deshalb vielleicht waren sie sogar bei Petrus zu Hause. Vielleicht waren sie im Haus und waren einfach genau wieder in ihrem Alltag. Und dem Petrus, dem fällt da nichts Besseres ein, dass er sagt, Leute, ich gehe fischen. Und die anderen sagen auch, okay, wir kommen mit dir, wir gehen zusammen fischen. Aber zu sagen, ich gehe fischen und ich mache wieder meinen Alltag, nachdem man mit 3 Jahren mit Jesus gelebt hat, ist schon irgendwie komisch. Die haben so viel erlebt, die haben Wunder erlebt, die haben alles Mögliche mit Jesus erlebt, sie waren 3 Jahre an seinen Füßen und dann sind sie wieder in ihrem Alltag und sagen, ich mache genauso weiter wie vorher, ich gehe fischen. Und ich habe mich da irgendwie so überführt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, wie oft geht es mir so? Ich bin Sonntag im Gottesdienst und ich freue mich irgendwie dran, mit Geschwistern zu sein und irgendwie, ich freue mich an so vielen Sachen und dann bist du am Montagmorgen wieder zu Hause und alles ist irgendwie wieder gleich. Und irgendwie bist du in denselben 4 Wänden und es hat sich nichts verändert. Kennen wir das nicht auch irgendwoher? Und Jesus schickt den Petrus ganz bewusst in seinen Alltag hinein und er schickt ihn genau wieder an diesen Punkt und schaut einfach, was der Petrus macht. Und der Petrus fängt wieder von vorne an und geht fischen, vertraut wieder auf seine eigene Kraft. Und er sagt wieder, ich nehme alles wieder selber in die Hand. Ich gehe fischen, ich besorge jetzt mir was zu essen. Und dabei ist Jesus am Ufer und schaut zu, wenn der Petrus selber herumwurschtelt, kann man so sagen. Und wie oft geht es uns so, dass du am Montagmorgen in deiner Arbeit bist oder in der Schule und es geht alles wieder los und du wirfst irgendwie alles über Bord, was du mit Jesus zusammen gelernt hast. Im Gottesdienst denkst du dir noch, Jesus ist bei mir, Jesus ist jeden Tag da und dann in der Arbeit ist auf einmal das alles wieder weg. Und das ist wieder Alltag. Und ich mache wieder alles aus meiner eigenen Kraft. Und doch steht Jesus am Ufer und schaut dir zu. Und schaut dir zu, wie du selber herumwurschtelst und vielleicht nichts fängst, keine Fische reinbringst und alles irgendwie nur mit dir selbst machst. Und doch in diesem Text kommt raus, Jesus hat Frühstück bereitet. Er hat die Fische an Land gebracht. Er hat ein Kohlenfeuer und da ist Brot und Fisch. Und auch die Fische, die sie danach an Land bringen, die hat eigentlich Jesus gefangen, kann man sagen. Er sagt, werft das Netz auf der rechten Seite auf. Und als sie am Frühstück sitzen, kann man sagen, Jesus hat dieses Frühstück bereitet. Es hat keinen Sinn, dass wir auf unsere Kraft vertrauen und irgendwas herumwurschteln. Jesus will, dass wir auf ihn vertrauen. Und er setzt in unserem Alltag an, dort, wo alles genauso wieder wie vorher ist. Nicht hier. Gott ist nicht ein Gott unseres Gemeindehauses, sondern auch ein Gott unseres Alltages. Und ich denke mir, das kann ein Grund sein in meinem Leben, wo ich Jesus vergessen habe und dort, wo meine Beziehung zu ihm eingeschlafen ist, dass ich nicht merke, dass er im Alltag am Ufer steht und mir zuschaut, wie ich mein Leben versuche, selber in die Hand zu nehmen, wie ich so herumwurschtel und jeden Tag irgendwie versuche, alles irgendwie selber zu machen. Er ist da und schaut dir einfach nur zu und wartet vielleicht darauf, dass du mal nichts fängst und dass du zu ihm kommst an den frisch gedeckten Tisch, wo es Frühstück gibt. Das ist irgendwie so ein schöner Satz. Ich muss immer lachen, wenn ich den lese. Kommt zum Frühstück. Was kann man sich Schöneres vorstellen als so einen Satz irgendwie? Jesus will uns sagen, selbst wenn du gar nichts hast, ich versorge dich. Und das soll mein erster Punkt für heute sein. Wenn du gar nichts hast, Jesus will dich versorgen. Der Petrus hat es hier nicht gecheckt. Und später aber in seinem Petrusbrief, also nachher im 1. Petrus 5, Vers 7, da schreibt er selber, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das hat er damals noch nicht kapiert, später hat er es dann verstanden. Und ich denke, das können wir heute mitnehmen. Wenn du merkst, dass deine Beziehung zu Jesus irgendwie an manchen Sachen eingeschlafen ist, dann denk dran, dass er Montagmorgen bei dir ist. Das kannst du dich selber prüfen. Oder heute, wenn du aus dem Gottesdienst raus bist. Er steht da und schaut dir zu. Und er will dich gerne versorgen. Und wie oft versagen wir einfach dort, dass wir ihn einfach vergessen, obwohl wir so viel mit ihm schon erlebt haben. Bring das einfach vor deinen Herrn. Er ist da und er schaut dir zu und er will dich gerne versorgen. Dann lesen wir nochmal weiter. Abvers 15. Jetzt kommt eigentlich so die Kernvers, würde ich sagen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Und er antwortet ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Und da wurde der Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge und du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Ich will hier, man könnte viel aus diesen Versen rausholen, glaube ich. Es sind viele Details in diesen Dingen drin. Aber ich möchte wirklich einfach den Kern betrachten. Hier geht es um Petrus, der versagt hat, kann man sagen. Wenn ich euch einfach jetzt spontan fragen würde, was fällt euch ein, wenn ihr an das Wort Petrus denkt? Kann ja jeder mal selber überlegen, Petrus. Dann kommen einem schnell so Gedanken wie: Petrus ist aus dem Gasser gegangen. Petrus war sehr vorlaut. Petrus war einer der Lieblingsjünger von Jesus. Aber dir kommt sofort auch in den Kopf: Der Mann hat seinen Herrn verleugnet. Dreimal hat er gesagt: Ich kenne dich nicht. Bei uns ist das ziemlich schnell im Kopf. Wenn du an Petrus denkst, denkst du an Versagen. Da denkst du an der hat es echt verbockt. Und ich möchte deshalb sprechen jetzt auf den zweiten Punkt: Selbst wenn du total versagst, so schlimm wie nur möglich, Jesus will dir gerne vergeben. Und wir können uns an dieser Stelle anschauen, wie Jesus mit Petrus umgeht. Und dann kannst du auf dein Leben schauen und dann überlegen, wie er mit dir umgehen will, auch wenn du versagt hast. Und wenn du sehr heftig, egal wie schlimm es ist, wenn du versagt hast, wie geht Jesus mit Versagen um? Und das beginnt so: Petrus hat ihn am Kohlenfeuer verleugnet. Ich mag die Stelle vielleicht nur kurz vorlesen. Das ist in Lukas 22, könnt ihr nur zuhören. Da hat er ihn zweimal verleugnet und das dritte Mal sagt er, also steht hier: Nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ihm ein anderer und sprach: Wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Kennst du das Gefühl, du hast eigentlich Jesus lieb, du magst ihn gerne. Und du möchtest ihm eigentlich das tun, was er will. Und du magst ihm gerne nachfolgen. Und dann passiert dir wieder sowas Blödes. Und danach bist du wieder in derselben Sinne. Du steckst wieder in derselben Situation. Und irgendwie denkst du dir: Kannst du Jesus jetzt jemals wieder in die Augen schauen? Jetzt hast du es total verbockt. Und ich kann es mir Petrus so richtig vorstellen, wie er rausläuft und heult. Hätte ich genauso gemacht an der Stelle. Ich hatte das Gefühl, ganz praktisch, das war ganz gut. Ich habe die Predigt letzte Woche in Tittmoning gehalten und ich war einen Tag davor beim Schorsch und wir hätten Arthur und Babsi beim Umziehen helfen sollen. Und wir haben gesagt, wir treffen uns um 7 Uhr morgens in Kirchweihdach und fahren dort los zu Arthur und Babsi. Und ich war in Kirchweihdach um 9. Ich habe 2 Stunden verspätet. Und das war echt blöd, weil ich stehe dann vor der Tür und denke mir: Ja, jetzt konnte der Schorsch nicht zum Umziehen fahren, weil ich es verbockt habe, weil ich jetzt hier verspätet habe. Und ich stehe dann so vor der Tür und denke mir: Kann ich mir jetzt überhaupt noch in die Augen schauen? Das ist doch total blöde Situation. Und am liebsten würde ich mir wünschen, es wäre alles irgendwie wieder rückgängig, aber ich kann es nicht wieder gut machen. Und jetzt stehe ich da einfach und denke mir: Das ist jetzt blöd gelaufen. Die Sache ist noch gut ausgegangen, kann man so sagen. Aber mit Jesus läuft es anders. Weil Sünde ist in unserer Natur. Und wenn du Jesus betrügst, dann steht zwischen dir und Jesus eine Wand. Und das kann man so richtig fühlen. Du merkst, Jesus ist irgendwie weit weg. Oder du merkst, jetzt steht was zwischen euch. Und so ging es dem Petrus an dieser Stelle. Er hat ihn betrogen, er hat gesagt, ich kenne dich nicht. Und der Jesus hat ihn angeschaut, hat ihn direkt ins Gesicht geschaut und er hat sofort gewusst, was Sache ist. Und er ist durchbohrt gewesen eigentlich. Und wie geht Jesus mit ihm um? Er baut ihn von Grund auf wieder neu auf. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, die Stelle, die habe ich vorher nicht gekannt. Jesus hat, bevor er zu Johannes 21 kommt, den Petrus einmal persönlich getroffen. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, wo angedeutet wird, dass sie ein Vier-Augen-Gespräch hatten. Also in Lukas 24, Vers 43, da steht bei den Emmaus-Jüngern, die erzählen das einfach so, was passiert ist. Und sie sagen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und Paulus nachher im Korintherbrief sagt auch an einer Stelle, dass Christus zuerst dem Petrus erschienen ist und danach den Zwölfen. Und so merke ich, so baut Jesus auf. Dort, wo der Petrus merkt, er ist total am Ende, da trifft er ihn zuerst mal persönlich und sagt, wir diskutieren es unter uns aus. Und dann als nächsten Punkt ruft er ihn dann an diesen See. Und das Zitat ist nicht einfach, ihr sollt nach Galiläa gehen, sondern er ruft ihn sogar noch persönlich. Das kannst du nachlesen in Markus 16, Vers 7. Da steht, geht hin, sagt seinen Jüngern, dass sie nach Galiläa gehen sollen und dem Petrus. Er kriegt eine extra Einladung. So geht Jesus mit seinen Jüngern um, die versagt haben, die total am Ende sind. Erstmal trifft er sie persönlich, danach lädt er sie extra selber ein und danach treffen sie sich an diesem See, was in unserem Text steht. Und der Petrus, der kommt dann an diesen, er springt dann ins Wasser, das haben wir gerade eben gelesen, und er schwimmt dann an Land und was er dort sieht, das ist wieder total genial. Er sieht ein Kohlenfeuer. Er sieht dieselbe Situation, wo er damals seinen Herrn verleugnet hat. Er sieht genau derselbe Ort, wo er damals gesündigt hat. Und nur, dass da nicht die Magd jetzt steht, sondern dass da Jesus steht. Und er fragt ihn wieder genau dreimal, hast du mich lieb? Und er gibt ihm dreimal wieder die Chance, einfach das zurückzuspulen, was er damals verbockt hat. Und das fände ich so schön an Jesus. Und Jesus deutet es nicht mal an und sagt irgendwie so, na Petrus, jetzt machen wir es aber gescheit, gell? Mal schauen, ob du mich jetzt lieb hast. Schauen wir das mal jetzt an. Mal schauen. Das sagt er nicht. Er deutet das mit keiner Silbe an. Er baut ihn von Grund auf wieder auf. Er trifft ihn persönlich. Und dann dort an diesem Feuer gibt er die Möglichkeit, alles irgendwie ja, wieder ins Reine zu bringen. Obwohl er verbockt hat, obwohl er es ja, versagt hat. Und das ist mein Herr. Und das ist Jesus. Und das macht er auch mit deiner Schuld. Und das ist mir so wichtig in diesem Vers. Also man könnte so viel rausholen, denke ich. Aber das liegt wirklich offen, dass Jesus uns gerne vergibt und dass er wirklich will, dass wir wieder mit ihm im Reinen sind und dass er sich die Mühe gibt, wirklich das von der Wurzel an zu bekämpfen und wirklich nach oben zu gehen, dort, wo das Problem ist, anzufangen. Und ich meine, ihr kennt ja auch diesen Vers, ich glaube, ich lese gerade zu viele Verse vor, aber in Micha 7, Vers 18, 19, dem Vers liest man auch oft vor, da steht ja, wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt, und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der sein Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen und unsere Missetat bezwingen. Du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das kommt mir jetzt auf einmal so nahe vor, wenn ich mir denke, genau das ist mein Herr. Er hat deine Schuld, wirft er in die Tiefe des Meeres, wo kein Mensch mehr rankommt. Und er hat keinen Vorwurf mehr an dich. Und deshalb heute Morgen, der erste Punkt war, wenn du ihn in deinem Alltag vergisst, dann denk dran, dass er am Ufer steht und dir zuschaut. Dass er dich gerne versorgen will. Und dass er auf dich sorgt. Und dass du nicht mehr auf dich selbst vertrauen musst, sondern dass er gerne gibt. Und der zweite Punkt war, egal wie schlimm und wie heftig du es verbockt hast, dass du zu Jesus kommen kannst und er vergibt dir wirklich liebevoll und ohne Anklage. Wenn du einfach umkehrst und einfach alles hinlegst und du weißt genau, was in deinem Herzen drin ist und was dich stört und was dich von Jesus trennt. Vielleicht sind es auch so Sachen, die man gar nicht so spontan nennen kann. Vielleicht sind es Sachen, die sich über Jahre schon ziehen. Wie gehe ich, weiß nicht, mit meinem Nachbarn um, über Jahre schon? Oder was für Gedanken habe ich täglich? Oder was mache ich zu Hause die ganze Zeit? Oder wie oft ich lüge oder sowas? Du kennst deine Probleme und du kennst ganz genau dein Herz. Aber du weißt auch, wie Jesus vergibt und was, dass er das ausräumen will, was zwischen dir und Jesus steht. Und deshalb will ich einfach sagen, warum machst du es nicht heute? Dass du alles nochmal neu ihm hinbringst. Petrus war auch Christ, schon längere Zeit, und er hat es trotzdem nötig gehabt. Und deshalb möchte ich das heute einfach so hinlegen. So, und als dritten Punkt und auch als letzten für heute möchte ich nur kurz diese Frage anschauen, die Jesus gestellt hat. Warum er diese Frage genau so formuliert? Warum sagt er, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr wie diese? Und dieses liebst du mich ist auch so ein bisschen der Kern. Und das, damit möchte ich dann heute aufhören. Also schauen wir die Stelle nochmal an. In der Bibel steht es im Vers 15. Da fragt er, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr wie diese? Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, warum sagt er Simon, Sohn des Jonas? Das sagt er eigentlich nie. Er sagt immer, Petrus, liebst du mich? Oder Petrus, mach das und das. Wieso sagt er das hier anders? Er sagt hier Simon, Sohn des Jonas, weil das sein alter Name ist. So wird er vorgestellt, als es in Johannes 1 losgeht. Als Petrus den Jesus zum ersten Mal trifft, da sagt ihm Jesus, du bist Simon, Jonas Sohn, und du sollst Kephas genannt werden. Und Jesus, mit dem er den Petrus jetzt mit seinem alten Namen anredet, sagt ihm ins Gesicht, so das klingt alles irgendwie mit, du weißt ganz genau, dass das dein alter Name war. Du weißt ganz genau, wo du herkommst. Du weißt ganz genau, dass das hier dein Alltag ist. Du weißt, was du mal früher warst. Du weißt ganz genau, dass dich so früher alle Leute genannt haben. Und nun schau auf dein Leben, was wir beide zusammen gehabt haben, auf diese 3 Jahre. Und jetzt schau auf diese ganze Zeit, was du mit mir zusammen durchgemacht hast und vergleich es mit deinem alten Leben, was du mir zu verdanken hast. Und nun sag mir nur einen einzigen Satz. Unterm Strich will ich nur eins von dir wissen. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Das ist auch so ein Strich, der unter dein Leben streichen will. Also du kannst so viel für Jesus machen und du kannst so viel dich engagieren in der Gemeinde und so viel hier und da machen, aber wenn die Liebe fehlt, dann ist nichts dahinter. Und Jesus fragt dich persönlich heute Morgen auch, liebst du mich? Daniel Bottisch, liebst du mich? So fragt er das. Und er fragt auch, egal wie du heißt, er fragt dich ins Gesicht, sag mir erstmal, bevor du irgendwas machst und bevor du irgendwie anfängst in der Bibel zu lesen und bevor du anfängst in die Gemeinde zu kommen und in die Jugendstunden zu kommen, beantworte mir als allererst mal die Frage, liebst du mich wirklich? Das geht durch Mark und Bein, finde ich. Weil er stellt zum Beispiel auch nicht die Frage, glaubst du an mich oder vertraust du mir noch oder so. Er sagt, liebst du mich? Und zwar, weil das, sagen wir mal, der Puls von deinem Glaubensleben ist. Wenn ein Doktor wissen will, ob du noch gesund bist oder ob du noch lebst, dann schau dir, ob dein Herz noch schlägt. Und wenn Jesus wissen will, ob du noch im Glauben zu ihm bist, dann fragt er dich, ob du ihn lieb hast. Und so kannst du dich auch selber prüfen. Hast du deinen Herrn lieb? Wie wichtig ist er dir denn? Und Petrus wird an dieser Stelle gebrochen. Jesus fragt bewusst, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr wie diese? Weil Petrus das behauptet hat. Ja klar, ich liebe dich mehr wie diese. Und ich meine, ich würde dich nie verlassen und ich würde für dich sterben. Hat alles nicht gestimmt eigentlich. Er hat ihn dann doch verleugnet. Aber Jesus bringt ihn an dieser Stelle irgendwie zum Zerbruch und zeigt ihm, du kannst mich nicht so lieben, wie ich dich liebe. Aber trotzdem ist meine Liebe für dich da. Und deshalb möchte ich euch heute auch nicht gehen lassen und euch sagen, irgendwie liebt euren Herrn mehr oder so. Das kann man schlecht sagen. Es ist kein Befehl, liebe deinen Herrn oder so. Aber mach dir das einfach bewusst, dass Jesus dich lieb hat und wie viel er dir einfach bedeutet. Und viel mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Lass dich einfach überführen von dieser Frage. Hast du mich lieb? Und ich denke, das Wort, das bewirkt das selber in dir, ohne dass wir das groß austreten, denke ich. Und das ist einfach der Kern von dieser Stelle. Und damit möchte ich heute eigentlich auch aufhören, weil das für mich so dieses Grundprogramm ist, wie Jesus seine Versager wieder aufbaut. Die alles verbockt haben, denen baut er das Stück für Stück wieder auf. Am Anfang haben wir uns angeschaut, dass Jesus einfach uns versorgen will, auch in unserem Alltag. Und dass, wenn du heute aus dieser Tür hier nach draußen gehst, dass du weißt, dass er auch da ist. Und dass er dir vom Ufer aus zuschaut. Und dass sein Frühstück schon fertig ist für dich. Und dass du nicht einfach herumwurschteln musst, sondern dass du auf ihn bauen kannst. Und das Zweite war einfach, dass du alles einfach vor ihn bringen kannst, dass er dir gerne vergibt und dass du weißt genau, was zwischen dir und ihm steht und dass du das einfach machen kannst. Und das Dritte war einfach, dass du dich selber fragst über allem, was du tust in deinem Leben und über jedem Moment in deinem Leben, wenn du aufstehst, wenn du Essen machst, wenn du arbeiten gehst, egal was du machst, frag dich zuerst, tue ich das aus der Liebe zu meinem Herrn oder nicht? Wieso mache ich das eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Wir können so viel machen, das ist halt, und die Liebe zu ihm nicht haben, dann ist alles umsonst. Und deshalb ist das echt die Kernfrage, die wir über alles schreiben müssen, was über unserem Leben steht. Und das möchte ich einfach, dass das in unserem Herzen groß wird. Und dann vielleicht eins noch, was ich mir gedacht habe, das ist jetzt aber nur so persönlich. Ich habe mir gedacht, Johannes nennt sich ja in seinem Evangelium nie selber Johannes, sondern er nennt sich immer, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Und das ist mir in letzter Zeit so groß geworden, dass ich mir gedacht habe, Johannes nennt sich nicht, ich bin der Jünger, der Jesus liebt, sondern ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Und das war irgendwie komisch, weil wir sind alle Jünger, die Jesus liebt. Aber er definiert sich dadurch. Er sagt, ich will mich nicht mal bei meinem Namen nennen. Das Einzige, was mich als Mensch ausmacht, ist, dass Jesus mich liebt. Und das ist einfach das, glaube ich, der Kern von der ganzen Geschichte. Und dadurch, da kommt alles andere mit. Und das möchte ich einfach hier lassen und möchte euch das einfach mitgeben. Frag dich persönlich selbst. Heute Nachmittag haben wir noch genug Zeit. Amen.